So, dann wollen wir uns sammeln. Die Zeit ist um. Wir wollen das blaue Liederbuch jetzt nehmen, wollen beginnen mit dem Lied 637. 637. Und wir singen dort die ungeraden Strophen, also die erste, dritte, fünfte, siebte und neunte. Ja.
Ich möchte eine Brücke bauen vom gesungenen Lied zum Thema. Es war nicht abgesprochen, die Lieder sucht Konrad Straub raus. Und es hat wunderbare Brücke gebaut, muss ich sagen. Aber nun haben wir nach der neunten Strophe einen Namen gelesen, Freistein, und Jahreszahlen 1671 bis 1718, oder ja, 18. Und da könnte ja jemand auf den Gedanken kommen, das ist schon eine Weile her. Und bereits dieser Dichter, was er im Einzelnen war, weiß ich jetzt nicht, der hat ja offensichtlich schon damals gemeint, denn die Zeit ist nicht weit, da uns Gott wird richten und die Welt vernichten. Nun, mit dem Vernichten hat es so seine besondere Bewandtnis, das ist jetzt nach meiner Sicht nicht dran, aber das reimt sich auf Richten. Na gut. Es könnte jemand auf den Gedanken kommen, dass dieser Dichter sich getäuscht hat. Denn die Zeit ist nicht weit, da uns Gott wird richten. Es dauert schon eine Weile. Wisst ihr, da geht es uns jetzt wie mit den 2000 Jahren gestern. Aber wir sollten bei alledem dran denken, dass das Wachsein zu allen Zeiten notwendig war. Und noch einmal, unser Zeitempfinden bitte nicht zum Maßstab machen. Und sagen, der Dichter hat sich damals getäuscht, jetzt sind schon so und so viele Jahre wieder, Jahrhunderte drüber gegangen. Warum soll das nun heute gerade jetzt für uns stimmen und passen, wenn da so Leute wie der Leier sagen, es dauert nicht mehr so arg lang. Das Thema heute Morgen heißt ja, wir sind zur Wachsamkeit gerufen. Als Unterthema habe ich Gefährdungen unseres Glaubens. Gestern war dran, welchen Glauben erwartet der wiederkommende Herr? Nun geht es heute um die Bedrohungen und Bedrängnisse und Nöte, um die Gefahrenstellen, die wir aufzeigen wollen oder ins Auge fassen wollen. Haben wir das schon einmal bedacht? Kaum ist ein Mensch in diese Welt hereingeboren, heute Morgen haben wir es ja bekommen. Die Högers haben ihr siebtes Enkelkind bekommen. Wann? Vor ein paar Tagen. Also, aber ich habe mir diese Einleitung schon länger ausgedacht. Nicht seitdem jetzt. Also kaum ist ein Menschenkind in diese Welt hereingeboren, sofort ist es von 100 Gefahren umgeben. Bazillen, Fehlernährung oder die Mutter, die nicht aufpasst und die Kind fallen lässt, das soll ja schon vorgekommen sein. Und was weiß ich, Vergiftungen und Erkältungen, also 100 Gefahren. Kaum ist ein Mensch wirklich mit seinem kleinen Leben in diese Welt reingekommen, schon ist die Bedrohung da. Bitte, wir sollten dran denken, wenn ein Menschenkind zum zweiten Mal geboren wird, ist nämlich genauso. Nach der Wiedergeburt ist ein Mensch in der Tat auch von Bedrohungen umgeben, von Gefährdungen, von Gefahren, und dies und jenes kann passieren, dass der Zweifel wieder sich einschleicht. Mir hat mal ein junger Mann gesagt, nach einer Entscheidung, die er per Entscheidungskarte getroffen hat, das hat keine 24 Stunden gehalten. Da mussten wir dann schon intensiv miteinander reden. Also die Bedrohungen und Bedrängnisse dürfen wir nicht einfach so leichtfertig nehmen und sagen, der liebe Gott macht das schließlich schon alles. Er soll ja froh sein, wenn er uns auf seine Seite hinübergebracht hat, dann wird er schon dafür sorgen, dass es auch klappt. Also, nein, wir ganz nüchtern, das gehört dazu, ganz nüchtern bedenken, ein wiedergeborenes Gotteskind ist sofort von Gefahren umgeben. Darum der Ruf zur Wachsamkeit. Nun, das Bedenken und Beachten hängen natürlich auch vom Lebensalter zusammen. Nicht wahr, einem neugeborenen Kind, ich meine es bei der ersten Geburt, kann man jetzt nicht schon Wachsamkeitsrufe beibringen und so. Das geht ja gar nicht. Aber da müssen die Eltern aufpassen. Ähnlich geht es auch bei wiedergeborenen Gotteskindern. Wir dürfen nicht vergessen, auch wenn ein 30- oder 40-jähriger Mensch jetzt seinem Lebensalter nach zur Wiedergeburt kommt, Gott ihm das schenkt, ist er, was den Glauben betrifft, wie ein neugeborenes Kind. Da müssen andere an die Seite treten und ja, ihn warnen, ihm helfen. So wie ein jung gepflanzter Baum einen Pflock an die Seite bekommt, damit nicht der nächste Windstoß den umliegen kann. Es ist in der Tat so. Bitte bedenken wir, dass neugeborene Gotteskinder Hilfestellung brauchen. Darum ist es wichtig, dass ein wiedergeborener Mensch in eine Familie, sprich in die Gottesfamilie hineingeboren wird. Er schafft es als Einzelkämpfer nicht. Deshalb, wir sind zur Wachsamkeit gerufen. Ob wir nun das im Blick auf andere bedenken und beachten, mir ist gerade was durch den Kopf gegangen. Wisst ihr, ich habe mal in einer besonderen Situation, in einer nicht leichten, einem erwachsenen Menschen sagen müssen, wissen Sie, Sie sind noch jung im Glauben. Sie müssen sich noch was sagen lassen. Aber wisst ihr, was dann passiert ist? Das hat eben nicht funktioniert, das mit dem sich sagen lassen. Ja, also wir sind zur Wachsamkeit gerufen, wir werden zur Wachsamkeit gerufen. Jetzt müssen wir fragen, von wem? Ich war kein Säugling mehr natürlich, aber ein bereits herangewachsenes Kind bekommt ja ganz sicherlich von seinen Eltern immer wieder Hinweise. Pass auf. Oder wenn du jetzt aus dem Haus gehst und überquerst die Straße da und da, guck erst nach rechts und nach links, damit du wirklich den Straßenverkehr ins Auge fassen kannst und nicht überfahren wirst. Nun kann es ja sein, die Mutter meint es gut, die das sagt, aber das Kind denkt, naja, was kann mir meine Mutter schon sagen, ich bin ja schon selber so groß, was muss ich da groß aufpassen? Das sind doch Szenen aus dem Alltag, die kennen wir alle gut. Das heißt, wir sollten schon fragen, von wem ich zur Wachsamkeit gerufen werde. Welche Autorität steht denn da dahinter? Je geringer die Autorität, umso schneller schlage ich ja das in den Wind. Also von wem werden wir zur Wachsamkeit gerufen? Jetzt natürlich gehen wir vom Bild weg und übertragen das auf ein Glaubensleben. Nun sage ich ganz schlicht und einfach vom Wort der Bibel. Aber das heute zu sagen, ist schon gar nicht mehr so selbstverständlich. Es gibt ja bereits manche im christlichen Abendland, die hören auf den Koran mehr als auf die Bibel. Die meinen, aus dieser Ecke käme das Heil. Ja, es gibt ja schon welche, die treten über. Die meinen, das sei die Lösung. Weil nämlich Gesetzesreligion dem Menschen immer mehr entspricht als das Evangelium, wo der Mensch zunächst schon mal nichts ist. Und eben auf die Gnade Gottes angewiesen ist. Darum, wo der Mensch aufgerufen ist, dies und jenes zu tun und seine Muskeln spielen zu lassen, das leuchtet viel schneller ein. Also die Frage, von wem werde ich zur Wachsamkeit gerufen, ist wichtig. Dass ich die Autorität wahrnehme, die nun tatsächlich die Bibel hat. Warum hat die Bibel eine Autorität? Was meint ihr? Ganz klar, weil sie Gottes Wort ist. Das sagen wir. Die Muslime, die sagen auch, der Koran, der ist sowas wie Gottes Wort und eine Ergänzung und wie es da alles heißt und so. Klar. Aber wenn wir davon überzeugt sind, dass die Bibel als Wort Gottes auch ihre Autorität bestätigt und durchhält und bis heute durchgehalten hat, erinnert ihr euch noch, wie in den 60er Jahren das rote Büchlein der Bibel Konkurrenz machen wollte? Ja, heute spricht kaum mehr jemand von diesem roten Büchlein. Ich meine das Mao-Büchlein. Worte des großen Vorsitzenden. Ja, damals war das heiß. Es wird mit dem Koran nicht anders gehen. Die Bibel hat über Jahrhunderte weg ihre Autorität glaubwürdig bestätigt. Warum? Weil Gott selber dahinter steht. Also bitte, das Wort der Bibel in den Wind schlagen oder andere große Worte oder große Bücher oder heilige Bücher anderer Religionen da als Konkurrenz an die Seite stellen zu wollen, halte ich für falsch. Willst du das Bohren abstellen oder was? Da geht es. Da sind doch Handwerker im Haus, die müssen doch arbeiten. Ja, du machst die arbeitslos, das geht doch gar nicht. Wir haben doch genug Arbeitslose. Also, Autorität der Bibel, weil sie Gottes Wort ist. Und wenn wir das nun im Einzelnen angehen, ich werde das noch jetzt ein bisschen spezialisieren, dann stellen wir fest, dass gleich am Anfang in der Bibel, ich möchte sagen, am Anfang der Menschheitsgeschichte, die Bibel fädelt das ja auch ein, bereits schon Warnschilder aufgestellt sind. Da wird uns die Geschichte Noah, Sintflut, berichtet, da wird erzählt, nicht wahr, wie die Menschheit sich entwickelt hat, nach Adam auf eine Art und Weise, dass einem das Grausen kommen kann und Gott eines Tages vor der Frage stand, was mache ich mit meiner Menschheit bloß? Die Bibel sagt das so in einer etwas altertümlichen Sprache, die Menschheit hatte ihren Weg verderbt. Das war alles so verdorben, das war alles so miese. Nun ja, und dann kommt die Geschichte mit der Sintflut. Das Ganze ist als Warnschild gedacht. Eine Menschheit, ein Mensch, jetzt aufs Einzelne bezogen, der von Gott abfällt, der seinen eigenen Weg geht und meint, er wüsste alles besser. Ja, also der bekommt das als Warnschild. Bitte denkt dran, Gott wird darauf antworten. Und kein geringerer als Jesus selber, den werde ich dann nachher gleich zitieren, hat ja mehrfach gesagt, es wird sein wie zur Zeit Noahs. Er sagt, die Endzeit wird sein wie die Urzeit. Wie es am Anfang war in der Menschheitsentwicklung, so wird es am Ende wiederkommen. Also, wir sollten das als Warnschild beachten. Und dann kommt einige Kapitel später die Geschichte mit dem Lot. Sodom und Gomorra ist bis heute auch noch in mancher Munde. Das ist ja geradezu zum geflügelten Wort geworden. Da geht es zu wie in Sodom und Gomorra und meint tatsächlich die moralische Dekadenz. Und kein geringerer als Jesus hat es auch erwähnt und hat gesagt, es wird sein wie zur Zeit Lots. Und er hat auch gesagt, gedenket an Lots Frau. Wir sind also nicht ungewarnt. Als Bibelleser. Und wir können daraus auch ableiten, dass das Gericht Gottes nicht einfach blindlings hereinbricht. Und dass keiner ungewarnt ins Gericht Gottes hineinstolpert. Das ist unseres Gottes gar nicht würdig. Es war so, wie Eltern, die noch erziehen wollen und können, auf ihre Kinder nicht einfach, das darf man heute gar nicht mehr sagen, blindlings einschlagen. Also bitte, hör das mit zwei Ohren und lass das gleich wieder raus. Also, ich meine nur, dass Eltern mehrfach warnen und sagen, also bitte pass auf und wenn du das nicht, dann wird es immer härter und schärfer. Also in der früheren und alten Pädagogik, von der ich noch einen Zipfel mitbekommen habe, da gab es Bücher, da hat man gesagt, also erst kommt der warnende Blick und dann ein warnendes Wort und dann noch ein zweites Mal und wenn dann das immer noch nicht und dann wird es immer schärfer. Keiner geht ungewarnt ins Gericht. Und was sagt Jesus? Das steht ja nun in unserer Bibel. Ich will einmal jetzt ein paar Stellen, damit wir die ganz dicht hören, lesen, die davon reden, dass wir tatsächlich zum Wachen, zur Wachsamkeit aufgerufen sind. Matthäus 24, die Verse 24 und 25. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. siehe, ich habe es euch vorausgesagt. Im selben Kapitel, die Verse 42 und 44, bis wir, darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag der Herr kommt. Das sollt ihr aber wissen, wenn ein Hausvater wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Lukas 12, 35 und 37. Lasset eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen, und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen wird von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. In Kapitel 21, die Verse 34 und 36. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit täglichen Sorgen, und dieser Tag nicht plötzlich über euch komme wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle kommen, die auf der ganzen Erde wohnen. So seid allezeit wach und betet, dass ihr stark werdet oder würdig werdet, zu entfliehen diesem allem, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Und das hat er uns gesagt, der mit einer Autorität vor die großen Schriftgelehrten und Pharisäer seinerzeit damals hinstehen konnte und konnte sagen, ich aber sage euch. Zu den Alten ist das und das gesagt und so, habt ihr es ja gehört und gelehrt bekommen. Ich aber sage euch, der sagt uns bis heute, siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Und nun können wir an die Seite Jesu die Apostel stellen. Die haben ja, jetzt sage ich es mal so, in das gleiche Horn geblasen. 1. Thessalonicher 5, die Verse 6 bis 8. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein, denn die schlafen des Nachts, und die betrunken sind, die sind des Nachts betrunken. Wir aber, die wir des Tages sind, also Tagmenschen, durch die Erleuchtung, die Christus geschenkt hat, die wir des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. 2. Thessalonicher 2, Vers 5. Ich habe gesagt, ich bringe jetzt einfach einzelne Worte ganz dicht aneinander gereiht. 2. Thessalonicher 2, Vers 5, das ist ja das Kapitel, in dem der Apostel Paulus auch ein Stück Endentwicklung aufzeigt. Lasset euch von niemandem verführen, das ist Vers 3, in keinerlei Weise, denn zuvor muss der Abfall kommen. Dann wird vom Widersacher gesagt, und jetzt Vers 5, erinnert ihr euch nicht daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Da ist Paulus bereits in der aktuellen Situation, als er nämlich die Thessalonicher mit dem Evangelium vertraut gemacht hat, in dieser aktuellen Situation hat er bereits einen Warndienst getan. Erinnert ihr euch nicht daran, dass ich euch dies sagte, als ich bei euch war? Das war der Paulus. Wir könnten jetzt, und das machen wir auch, den Johannes noch heranholen, 1. Johannes, Kapitel 4. 1. Johannes, Kapitel 4, 1 bis 3. Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Da können wir denken, der Johannes macht es sich einfach. Nicht? Da bringt alles auf den einen Punkt. Der ist von Gott, wer dieses Bekenntnis hat. Aber wir werden merken, und ich denke, und hoffentlich merken wir das, dass in unseren Tagen sich's auf diese Frage tatsächlich zuspitzt. Also, jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde, und er ist schon jetzt in der Welt. Also die Apostel treten hier ganz klar mit an die Seite Jesu, und nun liegt es an uns, ob wir die Rufe zur Wachsamkeit, also ob wir diesen Warndienst annehmen. Man kann ja einen Ruf hören oder überhören. Ja. Auf falsche Rufe hören. Man kann Warnungen in den Wind schlagen oder bagatellisieren. Man kann manches auch dramatisieren, aber es liegt in beidem übrigens eine Gefahr. Wenn ich eine Sache nicht nüchtern, also auf seinen echten Gehalt hin prüfen kann, dann falle ich auf das Dramatisieren genauso herein wie auf das Bagatellisieren. Beim Bagatellisieren, da rede ich so oben hin, war immer schon so, als ich schlage es nicht gerade in den Wind, aber ich nehme das alles viel zu leicht und viel zu oberflächlich. Beides ist falsch. Nüchternheit ist gefragt. Wirklich das Prüfungsvermögen muss der Heilige Geist in unser Leben hineingeben. Da müssen wir natürlich offen sein dafür. Also lassen wir uns zum Wachsein rufen. Ich habe in einem ersten Fragekreis die Frage gestellt, von wem? Antwort, Wort der Bibel, in der Bibel, der Herr Jesus selber. Siehe, ich habe es euch vorausgesagt. Und die Apostel, die in die gleiche Kerbe schlagen, lassen wir uns von deren Autorität überzeugen, dass das keine Randangelegenheit ist. Und bis heute keine Randangelegenheit sein kann und sein darf, im Gegenteil. Je mehr sich alles zuspitzt, umso wichtiger ist gerade dieser Ruf zur Wachsamkeit. Zweiter Fragenkomplex. Vor welchen Gefahren werden wir denn gewarnt? Also in welche Richtung zielt denn der Ruf zur Wachsamkeit? Ich möchte mich konzentrieren auf zwei Gefahrenstellen. Es gibt deren genug. Aber vielleicht kann man es da bündeln. Ein Autofahrer, der lernt in der Fahrschule, dass es Verkehrsschilder gibt. Und unter den Verkehrsschildern gibt es Warnschilder. Und wenn ich das noch recht weiß, ein Warnschild steht 150 Meter vor der Gefahrenstelle, auf die das Warnschild hinweist. Stimmt es? Wer hat erst die Fahrprüfung gemacht? Wir sind schon alle älteren Datums. Weißt du es?
Ich weiß es auch nicht, aber...
Also in der Fahrprüfung wird es gefragt. Ja? Bitte? Ja, ja, das sind dreieckig, diese Warnschilder. Roter Rand und weiß innen drin. Aber das mit den 150 Metern. Ich will das deshalb sagen. Ein Warnschild muss ja vorauswarnen. Ich war, wenn ich das Warnschild sehe und ich bin gleich da auf der Gefahrenstelle drauf, da kann ich nicht mehr richtig reagieren. Und deshalb ist dieses Voraussagen so wichtig und dieses Vorausgesagte ernst zu nehmen, ist wichtig. Also nun, Warnschild. Und da ist eins ganz wichtig. Und mir ist mehrfach schon aufgefallen, immer dann, wenn der Herr Jesus auch in seinen Endzeitreden den Warndienst getan hat, hat er allermeist als allererstes gesagt, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Wir werden gewarnt vor Verführung. Darin wird alles gebündelt. Verführung kommt natürlich nicht mit der Ankündigung, Achtung, Verführung. Ist doch ganz klar. Sondern Verführung kommt unter dem Schlagwort Führung. Dass wir Menschen Ja, also das muss ich jetzt anders sagen. In der Bibel, der Jesus macht das. In der Bibel wird ja der Mensch verglichen mit einem Schaf. Deshalb ist der Herr Jesus eingeführt als der gute Hirte. Schafe brauchen einen Hirten. Und wenn die Bibel so kühn ist und uns Menschen mit, sage ich die Masse, uns mit einer Schafherde vergleicht, dann will sie damit sagen, der Mensch braucht einen Hirten. Anders gesagt, einen Führer. Hitler hat es ausgenutzt. Woher er das wusste, weiß ich nicht, aber Hitler war von unten inspiriert. Der war Werkzeug von unten, ist für mich gar keine Frage. Und darum war auch sein Schlagwort der Führer. Das hat er sich in den Titel mit hineinnehmen oder geben lassen. Der Führer. Und dann der Reichskanzler kam doch dazu. Verführung fängt mit Führung an. Mit dem Angebot, du, so und so musst du es machen. So und so ist es richtig. Das und das ist es für dein Leben richtig. Das müssen wir registrieren. Verführung fängt mit Führung an und das durch Schlagworte. Ich habe gesagt, ich möchte auf zwei Gefahrenstellen besonders hinweisen. Und das ist Verführung und gekoppelt mit Verführung ist Verblendung. In 2. Korinther 4, Vers 4 schreibt der Apostel Paulus davon, von den Ungläubigen, die verloren gehen und so. Und das sagt er aber auch, denen der Fürst dieser Welt, da ist der Teufel mit gemeint, ihre Sinne verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums. Die Sinne verblenden. Aber bitte, das ist kein unabwendbares Schicksal. Da kann einer nicht sagen, der es halt nicht sieht, ja nun, ich sehe es halt nicht, ich bin halt, was weiß ich, geblendet oder verblendet oder, das sagt ja einer gar nicht. Da würde er zugeben, dass er schief liegt. Aber nicht was sich hinausreden wollen, wenn einer nicht glauben kann. Das kann man nicht zugestehen. Sondern Verblendung und sich blenden lassen hat ja auch eine Anfangsgeschichte. Es gibt ein Blendwerk Satans, das er durchführt mit Parolen. Ich weiß nicht, ob es den Einzelnen bereits zu viel wird, wenn ich immer wieder auf den Hitler komme. Aber ich bin der Meinung, dass Hitler ein Vorläufer des Antichristen war. Also das möchte ich bis in einzelne Züge hinein belegen. Das tue ich nicht jetzt. Aber nachdem ich ja noch einen Zipfel, habe ich ja schon gesagt, des Dritten Reiches mitbekommen habe, nachdem ich mit 10 Jahren auch zum Pimp wurde und noch in der HJ war und so weiter und das alles und als das Attentat auf den Führer ausgeführt wurde, einen ersten Gedanken hatte, wie wäre das ohne den Hitler weitergegangen? War mein erster Gedanke. Also waren wir auch infiltriert und haben Lieder gesungen, bei denen man heute sich an den Kopf greift und sagt, wie kann man das überhaupt bloß singen? Ja, die Ferne ist mehr als der Tod. Aber da hat man sich nichts dabei gedacht. Ich möchte eine Anwendung aus dem ableiten. Die Generation, die das erlebt hat und noch mitbekommen hat und hoffentlich in der Zwischenzeit mit wachem und scharfem Blick auch beurteilen gelernt hat, diese Generation sollte der nachwachsenden Generation das sagen. Wenn unsere Jungen kommen und fragen, ja, wie konnte man denn damals und wie hat das sich überhaupt so entwickeln können? Und das mit den KZs und das alles. Die Erlebnisgeneration sollte der nachfolgenden Generation das bitte schön sagen. Nicht sich davor drücken. Ich habe den ganz großen Verdacht, dass der Teufel mit seinem allerletzten Trumpf, nämlich das Senden des Antisohnes, ist ja der Antichrist, so lange wartet, bis die Erlebnisgeneration nicht mehr da ist. Also ich meine diese Erlebnisgeneration des Hitler. Warum? Weil da so viele Einzelzüge abzulesen sind von dem, was antichristliches Geschehen zum Inhalt hat. Ja, was war denn die Parole damals? Da hat es viele gegeben. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Groß plakatiert. Und wisst ihr es noch, also, ja, ich, das Kopfnicken sagt mir ja, dass einige da dabei sind, die das alles noch mitbekommen haben. Räder müssen rollen für den Sieg. Auch so ein Schlagwort. Ich meine, man hat damit systematisch, ja, unser Volk gesteuert. Bis hin zu diesem frenetischen, zugespitzten Aufruf, wollt ihr den totalen Krieg und dann in Blindheit, ja, das war Verblendung, in einer Blindheit sondergleichen, ja, wir wollen den totalen Krieg und dann regt man sich heute auf, warum die Alliierten dann unsere Städte zusammengebombt haben. Wurde doch herausgefordert. Parolen. Parolen sind Waffen im Arsenal des Fürsten dieser Welt, um die Menschen zu blenden. Es gab nach dem Krieg, ich weiß nicht, war das noch in den 40er Jahren oder erst in den späteren 50er Jahren, einen Film, der wurde auch in den Kirchen gezeigt. Damals, ich weiß sogar noch den Regisseur Harald Braun, Titel Der fallende Stern. Ja? Ja. Dieser Film hatte eigentlich die Absicht, das Gute und das Böse in Korrespondenz zu bringen. Und natürlich, da sitzt da einer, ein ausgebildeter, ein Regisseur, der muss sich überlegen, wie bringe ich das einfach so hin, dass in dem Film das so zum Ausdruck kommt. Und der Regisseur Harald Braun, der hat den Teufel, also sprich das Böse, in der Gestalt eines Illusionisten dargestellt, also eines, der auftritt und seine Kabinettstückchen da vorführt und die Menschen täuscht, als einer, der die Leute zum Lachen bringt und so, deren gibt es ja heute genug, also als einer, der was vorzaubert, Illusionist. Und wie das in dem Film da im Einzelnen dargestellt wurde, weiß ich nicht mehr, aber das war mir schon klar. Der Teufel als Illusionist, als einer, der etwas vormacht, vorgaukelt. Das habe ich nicht mitbekommen, da war ich noch zu jung, aber ich habe mir das schon später angeeignet. 1936 bei der Olympiade, die war doch 36, also hat ja Hitler durch seinen Architekten Albert Speer das Kunststück, um nicht zu sagen das Kunstwerk, fertiggebracht, das Olympiastadion in einen Lichterdom zu verwandeln. Und Albert Speer hat da rings um das Stadion herum die Scheinwerfer, die gab es ja damals, schon aufstellen lassen und hat die Scheinwerfer sozusagen nach oben strahlen lassen. Und die da oben in einem Lichtkegel, das war wirklich ein Lichtstrahl, in einem Lichtkegel sich bündeln lassen, das war ein Lichterdom. War doch ein Kunstwerk. Und wie hat das begeistert? Und wie hat dieses Licht, Kunst und Feuerwerk, oder wie man sagen soll jetzt, wie hat dieses Lichtwerk darüber hinweggetäuscht, dass in unserem Land nicht das große Licht aufgegangen ist, sondern eine ganz große Finsternis ausgebrochen ist. Blindwerk. Die Bibel kündigt es mehrfach an. Jesus auch übrigens. Dass zum Blindwerk Satans Zeichen und Wunder gehören. Zeichen und Wunder. Deshalb darf man doch nicht einfach blauäugig auf all das, was wundersam erscheint und nun vielleicht auch da und dort wirklich wie ein Wunder aussieht, hereinfallen. Man muss doch prüfen. Als Autofahrer erlebt man das ja immer wieder, wenn man da nachts unterwegs ist, man hat natürlich sein Licht eingeschaltet, und wenn Gegenverkehr ist, muss man mit Abblendlicht fahren. Na, da kann es ja sein, dass ein entgegenkommendes Fahrzeug vergisst, das Hauptlicht auszuschalten. Und dann wird man von diesem Strahl so geblendet, dass man soll ja nicht dann auch aufblenden, das darf man nicht machen. Obwohl, wenn man weit genug weg ist, kann man vielleicht schon ein bisschen warnen, dass der andere jetzt auch abblendet. Aber gut, ich habe Abblendlicht, und der andere hat mich mit einem großen hellen Strahl geblendet. Da fahre ich zunächst, wenn ich an ihm hoffentlich gut vorbeikomme, in ein schwarzes Loch hinein. Ich sehe nichts. So macht der Teufel mit seinem Blendwerk. Da wird zunächst etwas so großartig und hell aufgestellt, vor einen hingestellt, dass alles anfängt zu staunen. Und hinten nach fährt man in ein schwarzes Loch hinein. Blendwerk, Verblendung. Und das ist die Vorstufe der Verführung. Ich sage es noch einmal. Verführung fängt mit Führung an. Und weil der Mensch, oder sage ich es pauschal, weil die Menschheit einer großen Schafherde gleicht, die den Hirten braucht, sollten wir aufpassen, dass wir nicht auf den falschen Hirten hereinfallen. Der bietet sich als Führer an. Ich könnte auch sagen, als Problemlöser. Und die Masse fällt darauf herein. So. Und nun möchte ich ein Beispiel bringen, was der Sog der Masse heute bereits für Früchte zeitigt. Ich habe heute Morgen die Nachricht von Joschka Fischer, der offensichtlich meine Frau hat sie übrigens bestätigt, ich habe anschließend telefoniert, sie hat das Interview offensichtlich mitbekommen, wie der Joschka Fischer sich jetzt in einem Interview abgesetzt hat: ich will damit nicht Werbung machen für die Grünen. Bitte, bitte. Also das sage ich ganz deutlich jetzt auch. Aber wie er offensichtlich den Mut hat, sich von der Masse abzusetzen. Er weiß offensichtlich, dass die Mehrheit in unserer BRD, das ist ja schlimm genug, ich werde das gleich belegen, dass die Mehrheit bereits jetzt mit den demonstrierenden Palästinensern in unserem Land Kuchenmus macht. Und er sich davon absetzt. Offensichtlich seit seinem Erleben in Tel Aviv. Da war er ja nicht weit entfernt von dem Selbstmordattentäter. Er hat ja mehr oder weniger das gesagt, dass ihn die Explosion fast aus dem Hotelbett da herausgehoben hat. Er habe das Blut gerochen. Alle Achtung! Sich vom Sog der Masse abzusetzen. Masse verführt. Sagt übrigens bereits die Bibel, du sollst nicht der Menge auf dem Weg zum Bösen folgen. Der Masse. Fritz May ist ja bekannt mit seinem Christen für Israel. Auch mit seinen Aktionen, mit seinem Blatt CFI, Christen für Israel heißt es. Manche werden das wissen, vielleicht haben manche auch dieses Blatt. Der hat eine Anzeigenkampagne gestartet mit großer Anzeige, Christen für Israel. Und zwar kam diese Anzeige, musste natürlich finanziert werden, in folgenden Tageszeitungen: Die Welt, Deutsch, 830.000 Leser, Haaretz, Hebräisch, 338.000 Leser, nochmal Haaretz in Englisch, 115.000 Leser, Jerusalem Post, Englisch, und in der Siegener Zeitung. Das hängt damit zusammen, dass er sein Sitz in Wetzlar ist. Also die Siegener Zeitung, 220.000 Leser, 1,7 Millionen etwa, haben die Anzeige gelesen, Christen für Israel. Und da hat er Stellung bezogen, indem er erklärt, was Antisemitismus ist, etwa die Juden für alles Unheil auf der Welt verantwortlich zu machen. Oder Antizionismus ist, den Juden die gottgewollte Rückkehr nach Zion, dem Land ihrer Väter und ihres Glaubens, zu verweigern. Mach Auszüge, da kommen noch viel mehr als Erklärung. Anti-Israelismus ist, ausschließlich Israel für den Nahostkonflikt verantwortlich zu machen. Anti-Judaismus ist, die Juden allein für den Tod Jesu verantwortlich zu machen. Ich unterstreiche jetzt es allein. Es gibt heute auch bereits so Wischiwaschi-Tendenzen, die in die Richtung gehen und sagen, die Juden haben Jesus nicht gekreuzigt. Das hat mir einmal unser Reiseführer so gesagt. Ich weiß nicht, wo er das her hatte. Da wollte er mich wahrscheinlich einen Schubs geben. Die Juden haben Jesus nicht gekreuzigt. Ich sage aber natürlich, das weiß ich auch, dass es schließlich die Römer waren, die ihn überantwortet haben. Aber, der Pilatus, aber haben die Juden natürlich dafür gesorgt. Klar, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Also da müssen wir auch im Gleichgewicht bleiben. Die Juden allein für den Tod Jesu verantwortlich machen, wir alle waren doch mitschuldig. Das sagt der Paul Gerhard in einem Passionslied sehr deutlich. Ich und meine Sünden. Also eine Anzeige, die Fritz May so in die Zeitungen hat drucken lassen. Und nun berichtet er in seinem Blatt von den Reaktionen. Rund 80%, vor allem aus Deutschland, waren voller Hass auf Israel. Die Juden und ihren Staat bis hin zu persönlichen Verunglimpfungen. Nur etwa 20% der Zuschriften enthielten Zustimmung und Anerkennung. So, nun bringe ich ein paar Kostproben. Zur Anzeige allgemein. Antisemitismus wird durch solche Anzeigen eher gefördert als gemindert. Oder soll die Anzeige eine Provokation sein? Dr. Med sowieso Neumünster. Die Anzeige werte ich als Angriff auf die Menschenrechte. Kein Volk kann darauf bestehen, das auserwählte Volk zu sein und in diesem Bewusstsein ungestraft gegen die Menschenrechte zu verstoßen. Aus Köln. Name wird angegeben, ich sage das bloß jetzt nicht. Gegen Israel zu sein ist heute moralische Pflicht. Anonyme Zuschrift. Der Davidstern ist das älteste Verbrechersymbol. Israel ist ein Apartheidstaat mit Namensangabe und Ort. Ihre Anzeige müsste heißen, Christen für Israel, das Staatsterrorismus betreibt und verantwortlich ist für gezielte Tötungen. Name, Antwort, Ort, Name und Ort, Ortsangabe. Den Begriff Staatsterrorismus verwendet ja auch wisst ihr wer? Soll ich sagen? Das ist kein Grüner, sondern ein Gelber. Müllemann. Weiß, hat er den erfunden oder was? Aber seitdem schwätzen es manche ihm nach. Entschuldigung, aber bei einem Vortrag, den ich irgendwo gehalten habe, auch über Israel, gab es anschließend eine Debatte, wo einer meiner jüngeren Kollegen daherkam und hat gesagt, ja, Israel betreibt doch Staatsterrorismus. Da musste man fragen, woher hast du das? Das wird nachgeschwätzt. Soll ich noch ein paar Kostproben bringen? Ich spreche den Juden ab, dass die Rückkehr nach Zion Gott gewollt ist. Welcher Gott will das? Der Gott der Juden oder der Gott der Christen? Was sagt denn der Gott der Mohammedaner dazu? Und was Buddha? Ja, da merken wir, was da für ein Religionsmischmasch aufbricht. Da ist auch eine Namensangabe und eine Ortsangabe dabei, nämlich Bonn. Gottes auserwähltes Volk kann es ebenso wenig geben wie ein Herrenvolk und Untermenschen. Auch Name und Ortsangabe. Wer sich einbildet, Gottes Volk zu sein, provoziert den heiligen Krieg, ist Rassist, steht im Gegensatz zur Bibel und vor allem den Menschenrechten und schürt den Widerstand aller Nichtjuden. Auch wieder Namensangabe und Ortsangabe. Jetzt noch etwas zu den persönlichen Verunglimpfungen. Mit dem muss man heute rechnen. Man muss damit rechnen, wer hier Stellung bezieht, wird abgeschossen. Pastor Fritz May, Sie sind ein armer Irrer, der für den Psychiater Reklame läuft. Sie sind ein Schwachkopf. Sie und Ihresgleichen bestreiten mit Lügen Ihren Lebensunterhalt. Deshalb ist es zwecklos, Ihnen zu empfehlen, sich zu schämen. Das ist eine anonyme Zuschrift. Als Pfarrer sollten Sie sich um Ihre Schafe kümmern und nicht um den Terror dieser jüdischen Sippe. Da steht ein Name dabei und die Angabe Botschafter in Dänemark. Ich weiß jetzt nicht, also der Name klingt nicht gerade deutsch, aber der Titel besagt, es ist ein Botschafter in Dänemark. Als Pfarrer sollten Sie sich um Ihre Schafe kümmern und nicht um den Terror dieser jüdischen Sippe. Herr May, noch eins. Herr May, Sie sind ein Agent des Verbrecherstaates Israel und des Herrn Spiegel. Sind Sie wahnsinnig, Sie Trottel? Herr May, Sie geben Ihren Namen für diese Verbrechen her. Sind Sie so dumm oder Jude? Mit großer Verachtung, Name und Ortsangabe. Vor allem aus unserem Land. 80%.
Sie sind so dumm, dass Sie nicht merken, dass Sie die Dummen sind.
Aber es ist die Mehrheit. Es gibt einen Sog der Masse. Wir können das, also wenn wir hoffentlich das mitverfolgen, wir können das ja tatsächlich registrieren, wie auch der Satz, Allah ist derselbe Gott, der gleiche Gott, wie dieser Satz auch von Mund zu Mund weitergereicht wird. Das ist auch so eine Parole.
Schon lange in der katholischen Kirche.
Ja. Und je hochrangiger die Leute sind, die das sagen und vertreten, umso mehr sagt sich der kleine Mann oder der kleinere Mann, ja, das muss ja stimmen, wenn es der sagt. Das meine ich mit dem Blendwerk durch Parolen. Und so geschieht Verführung. Wir hatten vor 14 Tagen, weiß ich jetzt nicht mehr genau, es war ein Mittwochabend auf unserem Gemeindebezirk in Binnenden, da bin ich ja, einen Vortrag von einem Islam-Experten, ein Doktor sowieso, er kommt von Sinsheim, ist auf dem Buchenauer Hof Missionsleiter. Das habe ich jetzt nicht ganz mitbekommen. Er ist offensichtlich Arzt und hat also in arabisch-islamischen Ländern gearbeitet, vor Ort, kennt sich also aus, hat auch aus dem Islam Freunde, also arabische Freunde, die dem Islam angehören und weiß, wovon er spricht. Und er hat ganz deutlich in den Darlegungen vom Koran her belegt, auch in der Darstellung, wie sich der Allah dort drin über den Mund des Mohammed ja zeigt und präsentiert, bis dahin, dass in irgendeiner Sure, ich habe das jetzt, da muss ich mich noch kundig machen, dass ich finde, in welcher Sure das tatsächlich so drin steht, obwohl man aufpassen muss, weil manche Übersetzungen das gar nicht so bringen. Ich war die Originalsprache ist Arabisch. Und das, was wir haben, ist immer nur eine Übersetzung und je nachdem wird da bereits frisiert. Dass in einer Sure auf Arabisch, also von Mohammed, der ja seine angeblichen Offenbarungen bekommen hat, ausgedrückt ist, Allah ist ein Listenreicher. Also Allah ist gar nicht gebunden daran, dass er sein Wort überhaupt hält. Das ist der Allah. Ja, natürlich hat er sich selber gekennzeichnet. Also, das wurde an dem Abend sehr deutlich von einem Fachkundigen. Ich habe an dem Abend selber viel gelernt, muss ich sagen. Und ich bin nachher zu ihm hingegangen, habe ihn noch gefragt. Sagen Sie mal, also nach dem, was da im Johannesbrief steht, im ersten, das Wort, was wir gelesen haben vorhin, muss man ja sagen, dass der Islam antichristlich ist. Da sagt er, natürlich. Natürlich. Am Felsendom, da die Umschrift, die da an diesem großartigen Bauwerk steht, wird mehrfach gesagt, in Arabisch, das können wir bloß nicht lesen. Das habe ich auch schon oft gesehen. Allah hat keinen Sohn. An dieser Stelle klaren Blick, an dieser Stelle widerstehen. Ich habe gestern Abend noch ein kleines Beispiel gebracht von dem, wie dieser Widerstand im Kleinen aussehen kann. Ist das noch? Aber das will ich Ihnen gleich sagen, wir sind judenfreundlich. Und sofort war das ganze Ding gestoppt. Da muss man nicht jetzt groß auf die Pauke hauen, wenn es gilt auch, aber nicht meinen, man muss jetzt da mit großartigen Aktionen da loslegen. Das ist die Kleine im Treuen, die deutlich macht, bitte, wir machen nicht einfach in der großen Masse mit, wir schwimmen nicht einfach mit dem großen Strom. Zwei Gefahrenstellen. Verblendung. Verführung, wobei Verblendung die Vorstufe ist für Verführung. Ich sage noch einmal, Verführung fängt mit Führung an. Ja, deshalb muss ich schon fragen, wem vertraue ich mich an? Wer ist mein Führer? Wer leitet mich? Ist es der gute Hirte, dem ich mich anvertraut habe, oder der falsche, der verkehrte, der auch mit Blendwerk kommt, mit Versprechungen kommt, mit allem Möglichen daherkommt? Hitlers Mein Kampf, dieses Buch des Führers, war eigentlich eine Warnschrift. So, ich habe noch einen letzten Punkt. Darf ich noch? Also, da mache ich jetzt schnell. Wie können wir darin bestehen? Das kann ich bündeln. In diesen Gefährdungen bestehen, wenn wir aufgerufen sind zur Wachsamkeit. Also, wachsam prüfen bedeutet, dass wir nicht einfach bloß gutgläubig, blauäugig, leichtgläubig auf alles eingehen und da reinfallen. Glaubet nicht einem jeglichen Geist. Der Johannes bringt mit seiner Formulierung gleich, mit dem Ausdruck Geist, ja die Aufgabe, dass ich prüfen muss, was steckt denn dahinter. Er hätte ja auch sagen können, glaube nicht einfach jedem Menschen, jedem Parolenschläger oder sowas, sondern bitte prüft, was dahinter steckt, wenn dieser oder jener das so und so sagt. Prüft, aus wessen Mund das eigentlich kommt. Oder prüft, ob er das irgendeinem anderen bloß nachschwätzt. Prüft das. Wachsam prüfen. Und da möchte ich auch sagen, fromme Verführung ist für Gläubige gefährlicher als weltliche Verführung. Der Teufel weiß schon, wie er die Frommen kriegen muss. Weiterer Punkt. Wie können wir in diesen Gefährdungen uns bewähren? Also dagegen wappnen. Wir müssen uns zur Liebe der Wahrheit stellen. Oder ich könnte sagen, wir müssen die Liebe zur Wahrheit über alles stellen. Das ist im Grunde, das hört sich kompliziert an, aber ist im Grunde genommen nichts anderes als die Liebe zum Herrn Jesus. Er ist die Wahrheit in Person und die Liebe zum Wort Gottes. Liebe zur Wahrheit über alles andere stellen. Sozusagen mit allen Fasern wollen. Das heißt nicht, wir müssten jetzt die Perfekten sein. Das sind wir doch gar nicht. Oder wir müssten die Überlegenen spielen. Sind wir auch nicht. Aber Liebe zur Wahrheit mit allen Fasern wollen. Und dann weiter. Wir sollten uns den Weltraumanzug der Christen anlegen. Was ist der Weltraumanzug eines Christen? Woher wissen Sie denn das? Ja, das stimmt. Ja, genau. Ist Epheser 6, die Waffenrüstung. Leget an, zieht an die Waffenrüstung Gottes. Das ist der Weltraumanzug eines Christen. Da sind so viele Einzelstücke genannt, die kann ich jetzt nicht aufzählen. Aber wir können Epheser 6 lesen und uns aneignen. Und noch etwas. Wir müssen das geduldige Ausharren lernen. Ich weiß nicht, ob die Geduld uns so sehr angeboren ist. Glaube ich gar nicht. Glaube ich nicht. Hier ist Geduld, das heißt Ausharren der Gläubigen, Mitten in Offenbarung 13 steht es, das Ausharren. Wir wollen vor allem im Zeitalter der Technik, in dem Zeitalter, in dem wir alle drinstecken, bis über den Hals, wo alles schnell, schnell gehen muss, wo man nicht mehr warten kann und so. Wir müssen da wirklich das lernen, das geduldige Ausharren. Jesus hat gesagt, wenn es möglich wäre, würden sogar die Auserwählten verführt. Warum ist Verführung bei den Auserwählten nicht möglich? Ja, weil sie die Auserwählten sind, so kann man sagen. Aber das ist die göttliche Seite. Die menschliche Seite dieser Auserwählten müssen wir auch ins Auge fassen. Bei denen ist Verführung nicht möglich, die in Christus Jesus sind. Und das bleiben. Das ist die Waffenrüstung übrigens. Gebündelt gesagt, in Christus. Da haben wir die Waffenrüstung. Oder bei denen, die wirklich die Liebe zur Wahrheit über alles stellen. Da ist Verführung nicht möglich. Ich könnte es auch so sagen jetzt. Weil es Gott den Aufrichtigen gelingen lässt. Zur Wachsamkeit gerufen heißt, ich möchte von ganzem Herzen und mit ganzer Intensität meines ganzen Daseins ans Ziel kommen. Jetzt berühre ich das von gestern Abend, der Überwinderglaube. Ich möchte ans Ziel kommen. Ich möchte durchhalten. Und da, wo der Herr Jesus merkt, da ist jemand, der das wirklich von ganzer Seele, wirklich mit allen Fasern seines Wesens möchte, wo der Herr Jesus das merkt, da sagt er, du wirst durchgehalten. Du wirst durchgehalten. Ich sage, ich möchte durchhalten. Und dann sagt der Herr Jesus, du wirst durchgehalten. Und lasst uns beten. Herr Jesus, wir merken wohl, dass wir uns nicht einfach auf die eine Seite schlagen können und meinen, wenn wir an dich glauben, dann ist alles in Ordnung und dann läuft alles nach Wunsch und Willen. Wir merken wohl, dass wir in ein Spannungsfeld hineingestellt sind, weil du uns auch forderst, weil du von uns erwartest, dass wir mit ganzer Entschlossenheit bei dir bleiben, dass wir den Kampf des Glaubens bestehen, dass wir in den Angriffen wirklich festbleiben und Widerstand leisten, wo es notwendig ist. Nicht einfach bloß bei allem mitmachen. Du kennst unsere Zeit, du kennst das Zeitgeschehen, du weißt um den Ungeist, du weißt um den Sog der Masse. Hilf uns, Herr, wirklich auf deiner Seite zu bleiben bis ans Ziel. Amen.